HR Info. Das Interview.
Mit Franka Welz. Vor ziemlich genau 2 Wochen hat in den USA ein weißer Polizist in Minneapolis den schwarzen George Floyd getötet. Und die Welt, die konnte zusehen, denn es gibt ein Video. Seitdem gibt es Proteste, zunächst nur in den USA, aber inzwischen gehen weltweit Menschenmassen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. Zum einen aus Solidarität, zum anderen scheint der gewaltsame Tod von George Floyd aber auch wie eine Art Katalysator gewirkt zu haben. Statuen fallen, Wut entlädt sich, aber auch die Sehnsucht nach etwas anderem, Neuen in der Art, wie wir zusammenleben. Nun hat es rassistische Morde und Proteste auch bei uns über die Jahre immer wieder gegeben. Und doch hört man derzeit häufig, diesmal sei es anders. Ob das wirklich so ist, spreche ich heute mit einem, der schon sehr viele Lichterketten gesehen hat. Steven Anpalagan, 36, freier Journalist und Geschäftsführer der gemeinnützigen Unternehmensberatung Demokratie in Arbeit. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das Interview in Zeiten von Corona heißt natürlich auch improvisieren. Wir sitzen gerade in einem Hotel in einem grünen Vorort von Düsseldorf. Daher klingt es vielleicht nicht ganz so lupenrein wie sonst. Bevor wir loslegen, Herr Anpalagan, da ich gerade Demokratie in Arbeit gesagt habe, was steckt denn dahinter? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Demokratie in Arbeit ist eine Unternehmens- und Organisationsberatung, die Unternehmen dabei hilft, demokratische Werte in der Unternehmenskultur zu verankern.
Zum Beispiel?
Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Unternehmenskultur zu verankern, dafür zu sorgen, dass Diversität und Vielfalt blühen kann, dafür zu sorgen, dass Rassismus und Diskriminierung keinen Platz haben können und keinen Platz finden, um sich in eine Organisation zu verankern, indem man beispielsweise Unternehmen dabei unterstützt, anonymisierte Bewerbungen als Prozess einzuführen. Das kann darin münden, dass man Antirassismusbeauftragte in einer Organisation etabliert. Das kann aber auch dazu führen, dass wir uns mit Unternehmen darüber unterhalten, wie Werte aussehen, nach denen das Unternehmen handelt.
Wer Sie jetzt nicht kennt, noch nie gesehen hat und Ihnen jetzt so zugehört hat, was glauben Sie, was für ein Bild von Ihnen hat der im Kopf oder die?
Also wir gehen automatisch davon aus, dass wenn jemand Akzent und ja, manchmal auch dialektfrei Deutsch spricht, dass diese Person weiß ist. Und das nennt man weißzentristisch oder eurozentristisch. Und das ist Teil des Problems und das ist Teil der Arbeit, die wir mit Demokratie in Arbeit versuchen, transparent zu machen.
Denn Sie sind?
Ich bin nicht weiß. Ich bin nicht weiß, ich habe eine dunkle Hautfarbe.
Aber natürlich Deutscher, wenn auch in Sri Lanka geboren, aber dann im Ruhrgebiet aufgewachsen. Wie kam das?
In Sri Lanka herrscht seit sehr langer Zeit ein blutiger Bürgerkrieg zwischen 2 Volksgruppen, zwischen einer Bevölkerungsmehrheit der Singalesen und einer Bevölkerungsminderheit der Tamilen. Dieser Bürgerkrieg hat hunderttausende Menschen das Leben gekostet und ist erst seit wenigen Jahren vorbei. Es ist noch kein richtiger Frieden eingekehrt, aber zu der Zeit, als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, das war in den 80er Jahren, war der Krieg noch auf seinem Höhepunkt und für meine Eltern war klar, in diesem Land können wir nicht bleiben, weil Leib und Leben in Gefahr sind. Und deshalb haben sie mich eingepackt und sind from all places nach Wuppertal gekommen. Das kommt man vielleicht nicht so drauf, wenn man eine Landkarte hat und sich aussuchen könnte, wohin es geht, aber wenn sie in einer Situation sind, wo es nur noch darum geht, das Nötigste zusammenzuraffen und irgendwie sich selbst in Sicherheit zu bringen, dann ist im Prinzip auch Wuppertal eine gute Wahl.
Nun denke ich eben, weil wir wissen, dass Sie eben nicht weiß sind, wissen wir auch, dass Sie hier in Deutschland Rassismuserfahrungen gemacht haben. Ein anderer Begriff, der ja derzeit viel zu hören ist und viele vermutlich auch verwirrt, weil nämlich fast jeder, die oder der ihn verwendet, etwas anderes darunter zu verstehen scheint, ist struktureller Rassismus. Das wird ja auch im Zusammenhang mit den Protesten auch immer wieder erwähnt. In den USA nennen sie es Systemic Racism. Worum geht es da?
Es geht um einen sehr wesentlichen Unterschied. Ich glaube, beinahe jeder Mensch in Deutschland kennt die Situation, dass bei einer Familienfeier zu später Stunde und nach dem Genuss alkoholhaltiger Getränke ein Onkel Werner aufsteht und gegen die Türken wettert. Früher gegen die Juden und davor vielleicht noch gegen ganz andere. Das ist klassischer Rassismus, das ist übler und üblicher Rassismus und das ist etwas, womit wir sehr vertraut sind, was aber in der privaten Sphäre stattfindet. Es gibt aber Ähnliches auch in deutschen Institutionen. in der Verwaltung, in der Organisation. Es gibt Gesetze, die Rassismus befördern und es gibt Gesetze, die Rassismus etablieren. Es gibt Prozesse, die Menschen rassistischen Kontrollen beispielsweise aussetzen. Wenn ich sage, ich darf Menschen anlasslos anhalten und kontrollieren, dann neigen bestimmte Sicherheitsbehörden dazu, es vorrangig mit denjenigen zu tun, die eine dunkle Hautfarbe haben. Und wenn ich sage, das darf man aber nicht, dann überlegen sich dieselben Sicherheitsbehörden neue Gründe, dieselben Personengruppen aus einer Menschenmasse zu ziehen und sich dann halt etwas Neues auszudenken. Es gibt darüber hinaus auch Strukturen in der öffentlichen Verwaltung, es gibt irgendwie Rassismus in der Politik, es gibt vor allem rassistische Sprache, die wir etabliert haben in der Politik. Ich habe in der Vergangenheit öfter gesagt, so Sachen wie der Islam gehört nicht zu Deutschland, ist ja eine Sache, wenn es der Onkel Werner sagt, aber wenn es der Bundesinnenminister sagt, dann hat es halt eine ganz andere Qualität.
Das heißt dann aber auch im Rückschluss, dass es ja eher Rassismen gibt, als den einen großen bösen Rassismus, von dem man sich nur fernhalten muss. Denn wir haben jetzt ja gerade verschiedenste Dinge gesehen, weil dieses ganze Argument, der Islam gehört nicht zu Deutschland, argumentiert auf einer religiösen und kulturellen Basis. Und die falsche Vorstellung, die sich entwickelt, wenn jemand, der nicht weiß, wie sie aussehen, ihnen zuhört, ist eigentlich auch eher so in so einem soziokulturellen Bereich gewachsen. Dann haben wir eben die Frage, wenn Organisationen bestimmte Abläufe einführen, die dann auch wiederum Diskriminierung erzeugen. Und dann haben wir eben auch noch die, die eigentlich gerne immer so gesehen werden als die prototypischen Rassisten, nämlich die, die wirklich Flüchtlingsheime anzünden. Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass diese Vielfältigkeit hinreichend eigentlich in der Diskussion und auch im Bewusstsein vieler Menschen angekommen ist?
Gar nicht. Es ist einerseits so einfach und andererseits jedoch irgendwie kompliziert. Es ist einfach, weil Rassismus als Definition einfach ist. Rassismus ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und Rassismus ist, wenn ich Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe mit Charaktereigenschaften versehe oder ihnen Fähigkeiten abspreche oder auch zuspreche. Es gibt ja auch positiven Rassismus. Ihr Afrikaner könnt alle so toll trommeln, ist so ein schönes Beispiel. Aber ihr Afrikaner, ihr seid so schlecht in Mathe, weil ihr alle doof seid, ist halt auch Rassismus. Zumal sich die Frage stellt, was ist ein Afrikaner?
Kommt da nicht aber auch dazu, wenn man zum Beispiel sagt, bei der Schule oder auch wenn es dann darum geht, wer hat eigentlich welche Jobs oder warum ist zum Beispiel der Anteil der Arbeitslosen in bestimmten Bevölkerungsgruppen größer? Da wird dann ja auch gerne gesagt, naja, die können es halt nicht. Mhm. Dann wird eben nicht so richtig geguckt, woran liegt es eigentlich?
Mich erinnert das immer ein wenig an das Bild von diesen fünf Menschen, die mit verbundenen Augen einen Elefanten befühlen. Der eine sagt, ich habe hier so einen schraffierten, gummierten Schlauch. Der andere sagt, ich stehe hier irgendwie vor einer riesigen Säule. Der dritte hat irgendwie so einen Wurzenbüschel irgendwie und der fünfte hat irgendwie so eine riesige Platte, die im Wind vor sich hin wedelt. Und alles das sind verschiedene Formen, die wir erkennen, wenn wir uns dem Themenkomplex Rassismus nähern. Und dazu gehört natürlich, dass wir beispielsweise aus rassistischen Motiven bei gleicher Leistung der Tochter der türkischen Putzfrau schlechtere Noten geben oder seltener eine gymnasiale Empfehlung als dem stinkfaulen Sohn des weißen deutschen Chefarzt oder dass wir, wenn sich Sören und Serkan bewerben, mit gleichem Lebenslauf, teilweise mit gleichem Foto, mit denselben Informationen, nur eben mit unterschiedlichen Namen, dass der Sören halt häufiger zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Und so weiter und so fort. Und das ist ein einziger Aspekt. Wir haben noch nicht den kulturellen Aspekt, wir haben noch nicht den Sicherheitsaspekt, wir haben noch nicht den politischen Aspekt. Nochmal, und dann höre ich auch auf. Pardon, also man kann ja nicht aufhören, darüber zu reden, aber,
nein, aber ich finde
das ist halt so vielseitig.
Aber ich finde es hochinteressant, wie plötzlich ist dann, sobald es eigentlich um konkrete Menschen und Schicksale geht und nicht mehr um abstrakte Konzepte, sie haben eben die ganze Zeit zurückgelehnt gesessen und plötzlich, jetzt trommelt die rechte Hand auf dem Knie, vorher wurden die Hände durchgeknetet. Ist das auch was sie so antreibt, so wenn es konkret um Menschen geht und eben nicht nur, dass ich komme und sage, ich male Ihnen mal ein Schema auf der Dimension von Rassismus und wir reden darüber in Worten, die bitte nicht weniger als 5 Silben haben.
Also dieses Gespräch über Rassismus und dieser Auseinandersetzung mit Rassismus ist deshalb so irre, weil alle Fakten vorliegen und im Prinzip auch jeder alles weiß oder zumindest ein Gefühl dafür hat und wir aber immer auf einer theoretischen Dimension darüber sprechen. Aber diese Theorie, die hat konkrete Auswirkungen auf Menschen, auf 25% der Bevölkerung in Deutschland. 1, 2, 3 und der vierte ist von Rassismus betroffen. Oder der vierte ist zumindest entweder ein Ausländer oder ein Mensch mit Migrationshintergrund in diesem Land. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Wir würden das überhaupt nicht anerkennen. Wir würden das ja gar nicht zulassen in anderen Zusammenhängen. Wenn 25% der Bevölkerung ein reelles Problem haben in diesem Land, als Bürger zweiter Klasse wahrgenommen und behandelt würden.
Naja, also wir sind auch ganz gut daran zuzulassen, dass, glaube ich, jeder dritte, auch gerade Mädchen, betroffen von sexuellem Missbrauch ist. Also so schlecht ist diese Gesellschaft nicht darin, bei Dingen wegzugucken, die ihr nicht so gut gefällt.
Das stimmt. Und wenn wir uns das quantitativ anschauen, ich meine 50% der Menschen oder ich glaube sogar 52% der Menschen in Deutschland sind weiblich und wir diskriminieren Frauen und Mädchen. Mhm. Also das ist absolut richtig. Nur ich muss sagen, wir kommen ja auch aus einer Tradition zwischen 33 und 45, wo wir aufgrund der ethnischen Zuordnung, aufgrund von Rassegesetzgebung Sachen gemacht haben mit Menschen, ohne irgendetwas gegen etwas anderes auszuspielen, dass ich sage, wir haben uns doch 1949 geschworen, das nicht mehr zu tun. Also wir haben es kodifiziert. Wir haben gesagt, wir schaffen eine Weltgemeinschaft, weil das passiert ist. Wir erfinden und etablieren das Konzept Menschenwürde. Wir schaffen eine neue Verfassung, wir schaffen ein neues Land, einen neuen Staat, der darauf basiert, dass sich das nicht mehr wiederholt. Und das macht mich fassungslos. 75 Jahre später sitzen wir hier und diskutieren darüber, dass wir keine Worte haben, um Rassismus zu erklären und über Rassismus zu reden.
Wir haben ja nicht mal ein Wort, um die betroffenen Gruppen im Rahmen der deutschen Sprache zu beschreiben.
Ganz genau. Ich habe vor 20 Jahren, als ich die ersten zaghaften Gehversuche in politischen Journalismus gewagt habe, festgestellt, dass man in Deutschland einfach das Wort Rassismus gar nicht gerne ausspricht. Man spricht nicht gerne über Rassismus und man sagt auch das Wort Rassismus nicht gerne. Stattdessen wurden, und das ist ja eigentlich ein Teil der Marginalisierung der Gruppen, wurde immer über Fremdenfeindlichkeit geschrieben. Die Opfer von Hanau, das ist dieses Jahr passiert, wurden als Opfer einer fremdenfeindlichen Tat beschrieben. Und da fragt man sich, aber wer ist denn hier fremd? Menschen, die hier geboren werden, die hier aufwachsen, die hier arbeiten, die sind ja nicht fremd. Und das war eine fremdenfeindliche Tat. Nee, war sie nicht. Es war eine rassistische Tat.
Wollen wir mal einen Schnitt machen?
Gerne.
H-Info, das Interview mit Steven Ann Pandagan. Wir machen jetzt mal was allen Gästen bei uns droht. Oder vielmehr sie bereichert. Das hier ist unsere Interviewbox, jeweils individuell bestückt. Machen Sie doch bitte mal auf und beschreiben, was da drin liegt und was Ihnen dazu einfällt.
Das ist die schönste Box, die ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesehen habe. Darin enthalten ist ein gefaltetes Blatt, ein DIN A4-Blatt. Es ist unbeschrieben tatsächlich.
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das so in den Händen halten und sehen?
Das Deutsche Institut für Normung. So viel zum Thema, wie deutsch ist man. Und das ist nicht korrekt zusammengefaltet wurde. Aber vielleicht möchten Sie mir einen Hinweis geben.
Man hätte das natürlich auch als weiße Flecken sozusagen auf der geistigen Landkarte vieler deuten können.
Ich möchte gerne einen Gedanken mit Ihnen teilen und etwas weiter ausholen.
Dafür sind wir hier.
Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber für mich ist Rassismus auch mit rechtem Terrorismus verbunden. Oder der Auseinandersetzung mit Neonazi-Organisationen, mit terroristischen Strukturen. Und unser Kampf, der gesamtgesellschaftliche Kampf gegen diesen rechten Extremismus, auch der Kampf der Sicherheitsbehörden, der Kampf der Politik, ist, sagen wir mal so, noch verbesserungsbedürftig. Und dabei könnten wir gegen Extremismus und Terrorismus angehen. Wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, Terror und gesellschaftsgefährdende Umtriebe im Keim zu ersticken. Es gab so etwas wie den deutschen Herbst. Und es gab linken Extremismus und es gab linken Terror. Es gab Menschen, die diese Gesellschaftsordnung überwinden wollten, die Menschen entführt haben, die sie getötet haben. Und da frage ich mich, was ist denn der Unterschied zwischen dem linken Terror und dem rechten Terror? Was hat dieses Land, diese Gesellschaft, die Behörden, die Polizei, die Politik, war beim linken Terror anders, dass die anders agiert haben als beim rechten Terror? Es macht halt einen Unterschied, ob eine Terrororganisation einen reichen, weißen, mächtigen Mann entführt und erschießt oder einen türkischen Gemüsehändler oder einen türkischstämmigen Gemüsehändler. Und das ist es, was alle Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, alle nicht-weißen Menschen in diesem Land verzweifeln lässt. Dass wir wissen, dass wir es könnten, wenn wir nur wollten. Und wir wollen nicht, dass sich etwas ändert. Denn wenn sich etwas ändern sollte, hätten wir es verändert. Aber wir haben es nicht getan. Es sind ja nicht die Opfer von Rassismus, die sich jetzt einfach mehr anstrengen müssen, in einem brennenden Haus nicht zu verbrennen. Ich glaube, es sind diejenigen, die Macht und Wohlstand und auch Meinungsmultiplikation und Plattformen haben in diesem Land, die dafür sorgen müssen, dass dieser Scheiß einfach aufhört.
Jetzt ist es ja so, dass auch viele weiße Deutsche auf die Straße gehen und man oft hört, die lernen gerade unglaublich viel. Natürlich auch, weil derzeit eigentlich auch immer wieder schwarze Menschen sehr öffentlich über ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus berichten. Das reicht ja von dem ungefragten Anfassen von Haaren, weil man mal in so einen Afro reingreifen will, unbedachte Sprüche. Also der FDP-Außenpolitiker Bijan Chirsaray ist ja im Iran geboren, hat mal erzählt, wie ihn ein älterer Herr auf einer Veranstaltung angesprochen hat und um ein Glas Wasser bat, weil er ihn für einen Kellner gehalten hat. Klingt jetzt erstmal harmlos, verletzt aber trotzdem. Und dann geht es natürlich auch richtig bis zu handfesten Gewalterfahrungen. Wie finden Sie das? Ich habe Sie ja vorhin bewusst nicht gefragt, aber grundsätzlich, wenn Black People of Color immer oder auch generell People of Color immer wieder Schmerz und Trauma anzapfen müssen, um im Grunde den anderen ihren eigenen Rassismus zu erklären.
Erstmal ist es gar nicht meine Aufgabe oder irgendjemandes Aufgabe, irgendwen zu bemuttern und zu belehren. Ich würde mir ja schon wünschen, dass wenn die Leute etwas erfahren, wenn sie einfach ein Buch aufschlagen oder ein Buch lesen, das Betroffene geschrieben haben und dann gerne nachfragen, wenn sie mehr wissen wollen, das ist ja irgendwie überhaupt nicht verwerflich, aber wenn man das nur sagt und es dient so als Adrenalinspritze, so wie man sich einen guten Horrorfilm anguckt, dann macht man aber den Fernseher aus und überlegt, ob man morgen noch irgendwie Milch kaufen muss. Und so geht es halt häufig. Man erzählt etwas, was ja auch verletzend und traumatisierend ist, wo man sich selber zum Opfer macht, ja immer wieder, indem man es erzählt. Man investiert Zeit und Ressourcen und Energie und versucht den Leuten das zu erklären und auch die Strukturen, die Systeme dahinter zu erklären. Aber es folgt daraus nichts.
Aber verallgemeinern Sie da womöglich nicht ein bisschen unfair, weil das jetzt gerade so klingt, als würden alle, die sich solche Sachen erzählen lassen, jetzt gerade über einen Kamm geschoren.
Also grundsätzlich ist Verallgemeinerung immer schlecht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die überwältigende Mehrheit, da haben wir das Wort wieder, der Fälle beinahe ausschließlich, unabhängig davon, ob sich die Leute rechts oder links verorten, ob sie auf einer Black Lives Matter Bewegung mitlaufen oder jetzt mitlaufen, bevor sie es getan haben, wird Rassismus halt nicht verstanden. Und das ist keine Verallgemeinerung anekdotischer Evidenz. Das ist Teil des strukturellen Problems, von dem wir gesprochen haben.
Ich habe ja am Anfang gefragt, nach dem Motto, ist es diesmal wirklich anders, weil wir gesehen haben, es hat ja schon eine andere Qualität. Und es gibt ja auch tatsächlich eine doch Bereitschaft bei auch vielen weißen Deutschen, wenigstens, dass man auch mal bei sich selbst gucken muss. Also auch wenn Leute hinterfragen, warum schwarze Menschen verletzt auf bestimmte hingeworfene Bemerkungen reagieren.
Wir haben ja Strukturen, um miteinander umzugehen. Es gibt ja in Deutschland ein ganz fein durchdachtes, kodifiziertes, niedergeschriebenes und erlerntes Regelwerk für den Umgang miteinander. Das nennt sich Knigge.
Da muss halt ein bisschen Sexismus raus
und das eine oder andere. Da muss ein bisschen was raus und ich glaube, die Knigge-Gesellschaft hat da auch ein bisschen was, hat da auch so einige Updates irgendwie geschrieben. Aber im Grunde genommen geht es ja immer um die Frage, wie etablieren wir Regeln, damit sich Menschen nicht in einer Gemeinschaft unwohl fühlen. Darum geht's. Das ist der Kerngedanke aller Regeln, dass man beim Essen nicht schmatzt oder rülpst oder irgendwie sich irgendwie den Pickel ausdrückt oder weiß ich nicht. Und wir kennen das. Wir wissen, dass es das gibt und wir würden ja nie einen Menschen, dem wir gerade begegnen, sagen, oh krass, Sie haben ja eine riesige Warze im Gesicht. Weil wir einfach wissen, dass man das nicht macht. Weil wir wissen, dass da vielleicht eine Geschichte hinter ist oder die Person das jetzt gerade nicht hören will oder sie dem ausgesetzt sein will. Das wissen wir doch. Aber aus irgendeinem Grunde gilt das nicht, wenn es um Rassismus geht. Mittlerweile hat doch jeder verstanden, dass diese Frage nach, wo kommen sie denn her, wo kommen sie denn wirklich her, dass das kompletter Bullshit ist. Dass man dann sicherlich drüber reden kann, irgendwann, wenn die betroffene Person das will.
Warum muss ich mit irgendwelchen Leuten noch reell darüber diskutieren, dass Worte wie Neger, Kuss, Mohrenkopf oder Zigeunerschnitzel, dass es einfach nicht geht? Da diskutiere ich heute drüber. Und das wiederum, die Tatsache, dass es Diskussionspotenzial hat, zeigt mir, dass es nicht nur ums Wissen geht, dass es nicht nur eine Frage ist von Sachinformation, die Menschen nicht haben, sondern dass es eine Frage ist von Wollen und Auseinandersetzung und vielleicht auch dem Hinterfragen eigener Unzulänglichkeiten.
Sie hören HR Info, das Interview, und ich spreche heute mit Steven Anpalagan über Rassismus in Deutschland und die Frage, inwiefern das denn eigentlich unsere Demokratie gefährdet. Das haben Sie ja auch mal gesagt.
Ich glaube, es gibt nichts, was die Demokratie und das friedliche Zusammenleben derart gefährdet wie Rassismus, weil es den Kern unseres Staates betrifft und weil es den Kern unserer Verfassung berührt. Artikel 1 heißt ja nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sofern er ein weißer Deutscher ist. Wir haben den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, der natürlich also offensichtlich und eklatant Menschen werden bestimmte verfassungsrechtlich zugesagten und garantierten Rechte entzogen. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wenn etwas passiert und es nicht Konsequenzen hat. Und ich glaube, auch unabhängig von alledem, wenn wir uns nicht darauf einigen können, dass alle Menschen in Deutschland gleich sind an Wert und Würde und dass wir Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit erstreben, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Herkunft und unabhängig von Religion, dann sind wir einfach keine Demokratie.
Würden Sie mir widersprechen, wenn ich jetzt zusammenfasse, in diesem Moment könnte viel gehen, aber nichts muss?
Ich glaube, dass wir an einem Wendepunkt stehen oder an einer Weggabelung stehen und wir uns jetzt für den richtigen Weg entscheiden können. Aber die Leute sind so müde. Sie sind noch nicht mal frustriert, sie sind einfach nur noch müde. Denn die Hoffnung, dass sich jetzt was ändert, dass wir diesen Terror in Deutschland aufgedeckt haben, dass wir eine Studie gelesen haben, wonach die Antidiskriminierungsbehörde des Bundes X herausgefunden hat oder Y herausgefunden hat oder Amnesty International jetzt mit einer Kampagne um die Ecke kommt und Folgendes beklagt, wo man sich jedes Mal denkt, ja, aber das kann man ja jetzt nicht mehr ignorieren, oder? Und doch, kann man sehr wohl. Ich meine, wie lange gibt es Rassismus in diesem Land? Warum reden wir jetzt darüber, ob es Rassismus in diesem Land gibt?
Das heißt doch dann aber auch im Umkehrschluss, dass das nur funktionieren kann, wenn nicht nur der Rechtsstaat, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft, gerade die, die jetzt immer so gerne über ihre Privilegien laut nachdenken und reden, das ist ja das eine. Aber man muss dann ja auch abgeben oder Gewissheiten aufgeben, dass man zum Beispiel, weil man der Sohn von Rechtsanwalt X ist, Praktikum und das Referendariat schon bekommt. Halten Sie das für wahrscheinlich, dass das kommt?
Ich glaube, es lässt sich gar nicht abwenden oder sollte sich nicht abwenden lassen. Also in einem anderen Land können und wollen wir alle nicht leben, wo Privilegien ererbt werden, aber nicht verdient. Wo Geld ererbt wird, aber niemals verdient. Und dieses Versprechen, dass dieses Land gerecht ist, zu allen, das ist eigentlich der Kern, auf den der gesellschaftliche Vertrag beruht. Und in den USA artikuliert man es ganz, ganz klar. Dieser Gesellschaftsvertrag, den eigentlich alle unterschreiben müssten, der wird immer dann in die Schublade gesteckt, wenn es einer bestimmten Personengruppe halt nicht zu Pass kommt. Und ich glaube, das sollten wir aufhören.
Klare Worte von Steven Anpalagan, freier Journalist, streitbar unterwegs, wie man, glaube ich, klar hören konnte, gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Heute zu Gast in einem Corona-bedingt improvisierten HR-Info, das Interview. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und natürlich auch ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Franka Welz. Machen Sie es gut.